In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Et cum spiritu tuo.
Lettura dal Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Herzlich willkommen zur Generalaudienz dieser Woche, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß an alle, die von IWTN mit uns verbunden sind, Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es um den Psalm 22, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du bist keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Die haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet.
Aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Wort des lebendigen Gottes.
Es folgt jetzt die Katechese des Heiligen Vaters.
Cari fratelli, sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich heute einen Psalm betrachten, der starke christologische Züge trägt, besonders im Leiden Christi mit seiner doppelten Dimension von Verdemütigung und Verherrlichung von Tod und Leben. Es ist der Psalm 22, ein trauriger Psalm, der sehr berührt. Er hat einen theologischen Reichtum, eine große Dichte. Und das ist einer der Psalmen, der am meisten studiert wurde vom ganzen Psalterium. Es ist eine poetische Komposition und wir werden heute besonders den ersten Teil betrachten. Da ist der Schwerpunkt auf der Klage und wir werden einige Punkte, Dimensionen vertiefen, die die Bedeutung des Gebetes und der Bitte an Gott herausstellen werden. Dieser Psalm stellt eine Person vor, einen unschuldig Verfolgten, der von seinen Gegnern umgeben ist, die seinen Tod wollen. Und er flüchtet sich zu Gott hin mit einer schmerzvollen Klage. Aber es drückt auch die Sicherheit des Glaubens auf, die Sicherheit, die sich dann auch dem Lob öffnet, auf geheimnisvolle Weise. In diesem Gebet zeigt sich die Angst vor der gegenwärtigen Gefahr, aber auch das Gedächtnis, das tröstende Gedächtnis der Vergangenheit. Und das wechselt sich ab, einmal dieses Leid, aber auch das Bewusstsein, die Bewusstwerdung der eigenen verzweifelten Situation, aber die trotzdem nicht die Hoffnung verlieren möchte. Es ist ein Schrei, es ist ein Appell, eine Bitte auf Gott hingerichtet, der weit weg scheint, der nicht zu antworten scheint, der ihn verlassen zu haben scheint. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klagen? Ich schreie am Tag, doch du antwortest nicht. Ich schreie bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Gott, der Herr, schweigt und dieses Schweigen quält die Seele des Betenden und er sucht ihn unaufhörlich, ohne Ruhe zu finden. Tag und Nacht wechseln sich ab. Er sucht Hilfe, die nicht kommt. Gott scheint weit weg zu sein, scheint ihn vergessen zu haben, scheint abwesend zu sein. Das Gebet schreit um Hilfe und ruft nach Antwort, sucht den Kontakt zu Gott, sucht eine Beziehung, die ihm den Trost des Heils geben kann. Aber Gott antwortet nicht. Der Schrei verliert sich im Leeren. Die Einsamkeit wird unerträglich und trotzdem, der Betende in diesem Psalm sagt trotzdem dreimal in seinem Schreien, nennt er den Herrn meinen Gott in einem ganz extremen Vertrauensakt und einem Glaubensakt. Entgegen jedem äußeren Schein kann der Psalmist nicht glauben, dass die Beziehung, das Band mit dem Herrn unterbrochen sein soll. Und während er das Warum fragt von diesem Verlassensein, dieses, was er nicht versteht, so sagt er trotzdem, dass sein Gott ihn nicht verlassen kann. Wie wir wissen, ist dieser Beginn des Psalms, mein Gott, warum hast du mich verlassen, im Evangelium nach Matthäus und Markus als den Schrei Jesu am Kreuz aufgeschrieben worden. Und er zeigt die ganze Trostlosigkeit des Messias, des Sohn Gottes, der vor dem Drama seines Todes steht, ganz entgegengesetzt zum der Realität, dass er der Herr des Lebens ist. Er ist von den Seinen verlassen, verleugnet, verraten worden von seinen Jüngern. Er ist von denjenigen umgeben, die ihn beleidigen, beschimpften. Er trägt die drückende Last seiner Mission, seiner Sendung durch die Verdemütigung und Vernichtung hindurch. Und deswegen schreit er zum Vater. Und sein Leiden wird mit diesen Worten des Psalms umschrieben. Es ist nicht der Schrei eines Verzweifelten, wie es auch nicht der beim Psalmisten so ist, denn er wird nicht müde, um Hilfe zu rufen. Und am Ende öffnet er sich auf eine Perspektive des Lobens, des Vertrauens und des göttlichen Sieges. Das ist ein typischer Gebrauch auch bei den Hebräern, bei den Juden, den Beginn eines Psalms zu zitieren, und damit impliziert man eigentlich die ganze Bedeutung des ganzen Textes und das Gebet Jesu. Auch wenn es das unsagbare Leiden ausdrückt, öffnet er sich doch der Sicherheit der Verherrlichung, des Sieges. Musste der Messias das nicht alles erleiden, um in seine Herrlichkeit einzutreten? Das sagt der Auferstandene den Jüngern von Emmaus. In seinem Leiden, in dem Gehorsam zum Vater, durchschreitet Jesus das Verlassensein und den Tod, um das Leben allen Gläubigen zu schenken. Dieser anfängliche Schrei in diesem Psalm 22, der wechselt dann im Psalm, indem er die Vergangenheit betrachtet und sich erinnert, dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut, und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht enttäuscht. Der Gott, der jetzt dem Psalmisten so weit weg erscheint, ist der barmherzige Herr, den Israel immer in seiner Geschichte gespürt hat. Das Volk, zu dem der Beter gehört, ist das Objekt der Liebe Gottes, der Gegenstand der Liebe Gottes, und das bekündet er, bezeugt er auch mit Treue. Es fängt bei den Patriarchen an, dann in Ägypten, dann die Wanderung durch die Wüste, der Aufenthalt im verheißenen Land, bei dem sie umgeben sind von Gegnern, von feindlichen Völkern, im Dunkel des Exils. In der ganzen biblischen Geschichte gibt es einen Schrei des Menschen um Hilfe von Seiten des Volkes und auch die Antwort Gottes, der hilft, der rettet. Und der Psalmist, der bezieht sich auf diesen unerschütterlichen Glauben der Väter, die vertraut haben. Das unterstreicht er dreimal. Und diejenigen, die vertraut haben, die sind nicht enttäuscht worden. Daran hält er fest. Auch wenn es jetzt so scheint, als wäre das alles unterbrochen. Die Situation des Psalmisten, die scheint dieser ganzen Heilsgeschichte zu widersprechen und macht noch schmerzhafter die gegenwärtige Situation. Aber Gott kann sich nicht widersprechen. Und so kehrt der Beter jetzt wieder zurück und im Psalm und beschreibt seine unerträgliche Situation, in der er da steckt, und bittet den Herrn einzugreifen, wie er es auch in der Vergangenheit gemacht hat. Der Psalmist sagt, ich bin ein Wurm und kein Mensch mehr. Ich bin von Volk verachtet, verspottet, verhöhnt. Er wird in seinem Glauben verletzt sozusagen. Im Psalm heißt es, er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Der reißt sie ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Unter diesen Schlägen der Ironie und der Verachtung, das wird auch so beschrieben beim Gottesknecht im Buch Jesaja oder auch im Buch der Weisheit. Und das ist eigentlich auch die Situation Jesu auf Kalvaria. Der Psalmist, beim Psalmisten wird diese Beziehung mit dem Herrn in Frage gestellt durch diese sarkastischen Fragen und das Schweigen Gottes, seine Abwesenheit, seine scheinbare Abwesenheit scheint das noch zu unterstreichen. Aber der Beter ist sich doch bewusst, dass Gott nahe ist und dass er mit Zärtlichkeit nahe ist. Der Psalmist erinnert den Herrn, du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich barg an der Brust meiner Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich. Der Herr ist der Gott des Lebens, der den Neugeborenen das Leben geschenkt hat und der sich um ihn kümmert mit der Liebe eines Vaters. Der Psalmist denkt an seine eigene persönliche Geschichte in Beziehung mit Gott und denkt an den Beginn des Lebens, trotz seiner Verlassenheit, die er jetzt spürt. Der Psalmist erkennt die Nähe Gottes, die göttliche Liebe, und die ist so radikal, dass er jetzt herausrufen kann mit einer Art Glaubensbekenntnis, die ihm auch Hoffnung in ihm stärkt, von Mutterleib an bist du mein Gott. Die Klage wird jetzt eine Bitte. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und es gibt niemanden, der mir hilft. Die einzige Nähe, die der Psalmist fühlt, ist die Nähe derer, die ihn spotten, die Nähe der Feinde. Es ist notwendig, dass Gott ihm jetzt nahe kommt, ihn rettet, weil die Feinde ihn umgeben. Und die sind wie Stiere, wie Löwen, die ihren Rachen aufsperren, um ihn zu verschlingen. Die Angst wechselt sich ab wird noch größer mit der Wahrnehmung der Gefahr, die immer größer wird. Die Gegner scheinen unbesiegbar, die scheinen wie wilde Tiere zu werden. Und der Psalmist fühlt sich wie ein kleiner Wurm, ohne Kraft, ohne irgendeine Verteidigung. Dieses Bild, das von Psalmen benutzt wird, will auch unterstreichen, dass der Mensch, wenn er brutal wird gegenüber dem Bruder, dass er etwas Tierisches annimmt, dass er scheinbar alle Menschlichkeit verliert, alle menschliche Ähnlichkeit sozusagen. Die Gewalt hat immer etwas Bestialisches an sich und nur Gott kann dort eingreifen und den Menschen wieder in seiner Menschlichkeit wiederherstellen. Der Psalmist, der von so einer Gewalt umgeben ist, von den Gegnern, der scheint jetzt wie ein Wurm. Und er sagt, ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen. Sie verteilen unter sich mein Gewand, sie werfen das Los um mein Gewand. Das ist die Situation Christi. Das ist die Situation, in der er sich befand, als er verurteilt wurde. Und ein Echo wird da sichtbar, wenn Jesus am Kreuz sagt, ich habe Durst. Die Soldaten unter dem Kreuz werfen das los um sein Gewand, weil sie denken, er ist schon tot. Du, Herr, sei mir nicht fern, du bist meine Kraft, komm mir zu Hilfe, rette mich. So geht der Psalm weiter. Es ist ein Schrei, der vor dem scheinbar verschlossenen Himmel steht, der sich öffnet, weil er ein Ausdruck des Glaubens ist, eine Sicherheit ohne Zweifel. Er geht über den Zweifel hinweg, über das Dunkle hinweg, über die Trostlosigkeit. Die Klage verwandelt sich. Sie gibt jetzt Platz dem Lob und nimmt das Heil an. Du hast mir geantwortet. Ich verkünde deinen Namen meinen Brüdern. Ich lobe dich inmitten der Gemeinde. So öffnet sich der Psalm jetzt dem Dank. Und dieser Hymnus, der schließt das ganze Volk ein, die ganzen Gläubigen des Herrn, die liturgische Versammlung, die zukünftigen Generationen. Der Herr ist zu Hilfe gekommen. Er hat den Armen gerettet und er hat ihm das Antlitz der Barmherzigkeit gezeigt. Tod und Leben sind nicht ein Geheimnis, das getrennt wäre, sondern das Leben hat triumphiert. Der Gott des Heils hat sich als Herr gezeigt, als Herr, den alle Welt feiert, und vor ihm werden sich alle Völker niederwerfen. Es ist der Sieg des Glaubens, der den Tod in ein Geschenk des Lebens verwandeln kann, der den Abgrund des Schmerzes in eine Quelle der Hoffnung verwandeln kann. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Psalm hat uns nach Golgotha gebracht, zu Füßen des Kreuzes Jesu, um seine Passion mitzuerleben, um die Freude der Auferstehung zu teilen. Lassen wir uns vom Licht, vom österlichen Geheimnisses erleuchten. Wie die Jünger von Emmaus lernen wir, das zu unterscheiden, dass die Realität entgegen allen Scheins, entgegen aller Verdemütigung. So ist das, dass Leben sich immer zeigen kann im Tod, im Kreuz. Nehmen wir unser ganzes Vertrauen, unsere Hoffnung, setzen wir unsere ganze Hoffnung auf Gott Vater in jeder Angst und bitten wir ihn mit Glauben, und unser Hilfeschrei wird sich dann in einen Lobpreis verwandeln. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, das Fest Kreuzerhöhung, das wir heute feiern, ist ein geeigneter Anlass, über den Psalm 22 zu sprechen. Ein Gebet, das uns auf das Kreuz des Leidenden Christi hinweist und den doppelten Aspekt seiner Passion, Erniedrigung und Verherrlichung, Tod und Leben, zum Ausdruck bringt. Der Psalm stellt uns die Gestalt eines unschuldig Verfolgten vor Augen, den seine Bedränger töten wollen. Er nimmt in seiner schmerzerfüllten Klage Zuflucht zu Gott. In seinem Gebet wechseln sich die bedrängende Wirklichkeit der Gegenwart und die tröstliche Erinnerung über die Hilfe Gottes in der Vergangenheit ab. Im tiefsten Leid, angesichts seiner verzweifelten Situation, angesichts von Gottes scheinbarer Abwesenheit und seinem Schweigen, ruft er aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlt sich verlassen, Gott antwortet nicht. Und doch nennt er den Herrn mein Gott. Er bleibt sein Gott. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass Gott ihn hört und erhört. In dieser Gewissheit des Glaubens öffnet sich sein Beten zum großen Lobpreis Gottes. Er weiß, dass die großen Taten Gottes nicht nur Vergangenheit sind, sondern auch Gegenwart und Zukunft, das mitten im Schweigen und in der Abwesenheit Gottes seine Gegenwart da ist und sich auftun wird auf eine Weise, die er selber noch nicht sehen kann. Diesen Psalm hat sich Christus am Kreuz zu eigen gemacht, indem er seine Anfangsworte gerufen und damit den ganzen Abgrund seines Leidens vor Gott und vor uns hingestellt hat. Aber in den Anfangsworten zu dem schweigenden Gott ist doch auch der ganze Psalm mit seiner Gewissheit der großen Erhörung, der Auferstehung, der Bekehrung der Heiden schon anwesend. So ist darin enthalten einerseits die ganze Passion Jesu Christi, die die Passion der Menschheit vor dem schweigenden Gott auf sich nimmt, und die ganze Herrlichkeit Christi, der in der Welt mitten im Leiden der Martyrer immer wieder siegt und immer wieder Gottes Herrlichkeit und Güte zeigt. Leid und Tod sind nicht das Ende und Gottes Schweigen ist nicht das Letzte. Gott schenkt Leben und zeigt sich uns. Demgemäß sagt Jesus später zu den Emmaus-Jüngern: Musste nicht der Messias all dieses leiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen, und zeigt uns damit hin auf den für uns oft schwer fassbaren und doch wesentlichen Zusammenhang von Leid, Abwesenheit Gottes und neuer Herrlichkeit des Herrn. Wir wollen darum bitten, dass wir im Schweigen Gottes nicht verzagen. Wir wollen ihn bitten, dass er sich uns hörbar macht, dass wir mitten in den Nöten dieser Zeit auch seine Herrlichkeit und Güte erkennen dürfen. Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Gott verlässt uns nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht aufhören, im Gebet bei ihm anzuklopfen, ja, ihm zu hinzuschreien, wie der Herr es getan hat. Er wird auch in uns das Licht der Auferstehung anzünden. Gott begleite euch alle. Herzlichen Dank.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Mi feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Mit dem Segen des Heiligen Vaters endet die Generalaudienz in dieser Woche. Ihnen ein Dankeschön fürs Dabeisein. Heute haben wir den Psalm 22 besonders betrachtet. Ihnen allen eine gute Woche. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.